Elim, welches war die verrückteste Idee, die ihr bisher in eurem Leben umgesetzt habt? Grübeln. Lächeln. Zu heiraten. Ja, das kann eine verrückte Idee sein. Ein ganzes Leben lang sich an einen Menschen binden, genau. Wie? Ja, das weiß ich schon. Kolosseum in Rom? Nee, was geklettert? Wie, wann, wo? Über den Zaun am Kolosseum, um das Eintrittsgeld zu sparen. Okay. Du warst schon einmal. Okay. Im Jahr 2010, das ist schon eine ganze Weile her, hat die Süddeutsche Zeitung von einem Briten namens Thomas Thwaites berichtet. Der kam auf den Gedanken, ich kaufe mir keinen Toaster, ich baue ihn mir. Guter Gedanke. Aber er wollte damit nicht in irgendwelche Elektronikfachmärkte gehen, sich mit Kabelschalter, irgendwelchen Bauteilen und Heizspiralen eindecken, sondern er sagte sich, ich mach's mal so wie vor 200 Jahren. Im vorindustriellen Zeitalter alles aus Rohmaterialien selbst herstellen. Eine Toaster. Frage an euch, hat er es geschafft? Einige sagen ja, andere sagen nein, andere sagen nein. Also die Süddeutsche Zeitung hätte wahrscheinlich nicht drüber geschrieben, wenn es nicht geklappt hätte. Was denkt ihr, wie lange hat er gebraucht? 5 Wochen? 5 Jahre? 9 Monate. Manche atmen auf und sagen wahrscheinlich, das ist ja noch überschaubar. Ja, 9 Monate und der gute Mann ist doch Tatsache mehrfach an den Rand der Verzweiflung gekommen, weil er sich plötzlich mit Fragen auseinandersetzen musste, die sind nicht so alltäglich. Zum Beispiel, wie gewinne ich Eisen? Wer von euch hat diese Frage im Alltag des Öfteren zu bewegen? Eine Meldung. Also er hat es dann so gemacht, dass er seine Mikrowelle ein bisschen modifiziert hat und hat dann das erzhaltige Gestein da reingelegt und es kam Tatsache flüssiges Erz raus. Also nicht zur Nachahmung empfohlen. Ja? Lasst eure Mikrowellen so, wie sie sind, das ist dann besser. Das schwierigste Problem allerdings war die Herstellung von Kunststoff, weil dieses Verfahren nicht für den Hausgebrauch geeignet war. Deshalb sah sein Toaster am Ende auch eher so aus, ich kann wegen den Rechten euch leider kein Bild zeigen. Aber ihr kennt doch Weiden, wo diese Kühe draufstehen. So eine Hinterlassenschaft, ein Haufen mit 2 Schlitzen, das war sein Toaster. Aber er hat funktioniert. Und man kann sich fragen, warum macht ein Mensch sich diese Mühe und baut so einen Toaster, wo er zu Saturn gehen könnte, 13 Euro zahlen und dann hätte er sein Toastbrot. Wir kommen darauf noch zurück. Falls ihr euch schon wisst, worüber ich heute mit euch nachdenken will, ihr habt das Thema ja schon gesehen, ganz naheliegend Reich Gottes. Passt ganz anschließend. Ich möchte über das Reich Gottes mit euch nachdenken. Das ist ja das Thema, was Jesus am meisten fasziniert hat. Und wenn wir in die Evangelien schauen, er hat keinem anderen Thema eine höhere Priorität eingeräumt. Sein ganzes Denken, sein Reden, sein Fühlen, sein Handeln war davon bestimmt. Vom ersten Moment an, als er öffentlich auftrat, als er den Leuten gesagt hat, das Reich des Himmels, das Reich Gottes ist euch nahe gekommen. Nun verändert mal eure Blickrichtung. Geht mal raus aus den eingefahrenen Spuren eurer Sorgen, eurer Deutungsmuster, eurer Erwartungen. Und vertraut mal dieser guten Nachricht, Gottes Reich ist euch nah. Das ist die Frage, was meint er mit diesem Reich Gottes? Wo ist es denn zu finden? Und ganz klar ist, dass Jesus hier nicht von einem Staatsgebilde, einem irdischen Machtsystem redet. Sondern es geht darum, überall, wo Gott als der Herr anerkannt und angebetet wird, regiert er als König. Da ist sein Reich zu finden. Und es geht durch alle Zeiten und umfasst alle Orte dieser Welt. Und es wird sogar noch konkreter. Jesus hat den Leuten damals gesagt, euch ist dieses Reich Gottes nahe herbeigekommen. Ich bin in eurer Mitte und mit mir ist es unter euch. Jesus und das Reich Gottes ist da, mit ihm. Jesus bringt uns dieses Reich und wir erleben es, wenn wir Vergebung erfahren, wenn unser Herz zum Frieden kommt, wenn wir innerlich geheilt werden oder äußerlich frei werden. Wir erleben die Kraft des Reiches Gottes, wenn Jesus uns nahe kommt. Und ich freue mich auf das Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird und alle Menschen endlich sehen würden, was das Reich Gottes für ein herrliches Reich ist. Ich freue mich auf diesen Tag. Nun hat Jesus viel vom Reich Gottes erzählt und für uns Menschen ist es immer schwierig, von solchen göttlichen Dingen etwas zu verstehen. Unser Verstand ist so klein, so begrenzt, so eng. Und Jesus hat deshalb ganz viel in Gleichnissen geredet, in Bildern aus dem Alltag der Menschen damals, um ihnen Brücken zu bauen, zu verstehen, was er meint. Er hat Bilder benommen, die alle kannten. Und er hat gesagt, und so ist das Reich der Himmel, so ist das Reich meines Vaters. Und ich möchte euch heute zwei ganz kurze und kleine dieser Gleichnisse vorlesen. Die sind wie so ein Doppelgleichnis. Matthäus hat etliche in dem 13. Kapitel zusammengefasst und ich lese euch die Verse 31 bis 33. Ein anderes Gleichnis aber legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in ihren Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Das sind diese beiden kleinen Gleichnisse. In welche Situation hinein hat Jesus die denn erzählt? Nun, wir wissen ja, dass es damals, als Jesus gelebt hat, in Israel so eine ganz aufgeheizte Atmosphäre war. Die haben alle gewartet, jetzt kommt der von Gott verheißene Retter, der Messias. Und die Jünger, die Jesus berufen hat, die sind dem Jesus hinterhergelaufen, die haben alles aufgegeben, sind ihm nachgefolgt, weil sie gespürt haben, das ist ein Mann Gottes. Dem heften wir uns wirklich an die Füße. Und sie hatten zunächst die Hoffnung und später die Gewissheit, er ist dieser Messias. Und wenn man sich so vorstellt, sie sind in so einer Dynamik, in so einer Bewegung drin, das sind Hunderte, die Jesus gefolgt sind, manchmal vielleicht sogar Tausende, die zusammenkamen, die haben das Gefühl, ja, genau, er ist es, genau, das ist alles richtig. Das, was wir hier erleben, gibt unserer Hoffnung recht. Und dann kam die Situation, wo das Ganze so ein bisschen zu kippen drohte, wo Jesus auf den Fahndungslisten ausgeschrieben war. Und wo die Leute so langsam, aber sicher ihm die Gefolgschaft aufgekündigt haben. An einem Punkt sagt Jesus mal den 12, wollt ihr auch gehen? Alle sind weg. Ihr auch? Und das sind die Punkte, an denen Fragen einsetzen bei den Jüngern. Diese Frage, wie haben wir das alles zu verstehen? Was passiert hier gerade? Wir hatten unsere Hoffnung darauf gesetzt, dass mit Jesus jetzt das Reich Gottes kommt. Und das war so eine Dynamik, das war so viel, was wir erlebt haben. Zeichen und Wunder, Hunderte, Tausende. Und jetzt stehen wir hier mit Jesus allein. Was ist falsch gelaufen? Oder bringt uns Jesus das Reich Gottes gar nicht so, wie wir es erhofft haben? Was sich wahrscheinlich nicht trauten, die Frage: Könnte es sein, dass er es uns jetzt noch überhaupt nicht bringt? Vielleicht ist diese Ungewissheit, diese Spannung, dieses Fragen auch der Grund dafür, warum ihn später ein Judas verraten hat. Weil er diese Spannung nicht ausgehalten hat, weil er sich gedacht hat, wenn ich Jesus preisgebe, ich als Mensch, dann würde ich doch Gott sagen, hey, nun komm und richte dein Reich auf, schütze deinen Sohn, denn du wirst ihn garantiert nicht sterben lassen. Diese Unsicherheit nach einem Wachstum in der Dynamik kippt das Ganze und entwickelt sich in die andere Richtung. Das ist der Hintergrund für diese Gleichnisse. Und die Frage ist, was wollte Jesus seinen Jüngern damit sagen? Denn oberflächlich ist es doch ganz klar, ne? Ein Senfkorn, ein großer Baum. Ein wenig Sauerteig, eine Menge Mehl. Also, aus klein wird groß, aus wenig viel. Ist das die Logik? Wollte Jesus seine Jünger damit trösten und sagen, okay, wenn ihr jetzt nur 12 plus ich sind, später wären es Millionen. Ist das der Punkt? Damit sind wir bei unserem ersten Gedanken. Und der heißt, in diesen beiden Gleichnissen verheißt Jesus gar kein mehr oder größer, sondern eine neue Qualität. Das ist ein Unterschied. Biologisch gesehen ist das Senfkorn nun wirklich nicht der kleinste aller Samen. Orchideensamen sind viel, 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 viel kleiner. Aber im Orient galt seit jeher der schwarze Senf als der kleinste Samen. Und Jesus hat dieses ja auch aufgenommen, er hat sich darauf bezogen, als er gesagt hat, wenn ihr nur Glauben hättet, so groß wie so ein kleines Senfkorn, ihr könntet Berge versetzen. Also es geht darum, diesen kleinen Gedanken, dieses kleine Samenkorn. Und anders als bei unserem Senf, der in unseren Gärten wächst, wenn wir welche haben, wird im Orient dieser schwarze Senf auch durchaus mal 3 Meter hoch. Darum sagt Jesus, größer als Petersilie und Radieschen. So schon fast ein Baum. Und da finden dann auch Vögel ihren Platz. Sie können ihre Nester da drin bauen. Die finden dann Schutzraum. Ah, und genau darum geht es, Jesus. Nicht aus einem Senfkorn werden viele, die wir nächstes Jahr ausbreiten können, sondern aus einem Senfkorn wird ein Zufluchtsort und Schutzraum für viele. Das ist die neue Qualität. Und ganz ähnlich auch in dem zweiten Gleichnis von dem Sauerteig. Das ist ja für uns nicht mehr ganz so gewöhnlich, weil wir in der Regel kein Brot selber backen. Bäckt jemand selber Brot? Ein paar noch, die wissen jetzt. Euch brauche ich das nicht erzählen. Allen anderen, die davon keine Ahnung haben, so wie ich. Sauerteig, das ist der Rest von einem Teig, mit dem man Brot gebacken hat. Man hebt ihn auf, damit dieser Teig gärt, sauer wird durch Milchsäurebakterien. Und wenn ich das nächste Brot backen will, dann gebe ich diesen Teig vorher da rein und lasse das Ganze schön aufgehen. Es hat den Hintergrund, wer mag Knäckebrot? Wer würde sich am liebsten nur von Knäckebrot ernähren? Da wird es staubig, ne? Also Knäckebrot ist so richtig hart, so spröde. Ich esse mal hin und wieder eins, das ist dann okay. Aber wenn ich nur das essen müsste, das ist ungesäuertes Brot so ungefähr, hart und spröde und trocken. Aber Sauerteig macht Brot weich, locker, es treibt den Teig und schmackhaft. Und genau darauf kommt es an, Jesus, auf diese verwandelnde Kraft des Sauerteigs. Und diesem Bild ausgedrückt, so wie dieser Sauerteig Mehl und Wasser verwandeln kann. So verwandelt auch das Reich Gottes dein und mein Leben. Wenn Jesus mir nahe kommt, werde ich entlastet. Dann brauche ich nicht dieselben Schleifen immer wieder ziehen. Dann brauche ich nicht an den alten Wunden festhalten. Dann brauche ich nicht in diesen Denkmustern unterwegs sein, mich um alles zu sorgen, ohne zu wissen, dass es jemanden gibt, der auf mich achtet. Dann kann ich andere Menschen, die so anders und so unbequem und manchmal auch so komisch sind, annehmen. Und ich kann sie sogar lernen zu lieben, weil Jesus in mir lebt. Heilung und Freiheit werden real. Das Reich Gottes. Eine neue Qualität. Vielleicht kennt einzelner von euch Franz von Assisi. Das ist ein Begriff. Oh ja, flächendeckend, super. Also, Franz, 12. Jahrhundert. Das war ein sehr, sehr einflussreicher Mann. Der hat in einer Weise von Jesus gepredigt, das hat die Herzen erreicht. Der hat sogar den Vögeln gepredigt, das ist mir sehr sympathisch. Habe ich noch nicht gemacht. Aber manchmal doch. Aber er hat sich bewusst entschieden, in Armut zu leben. Und er hat deshalb auch eine Ordensgemeinschaft gegründet, die Franziskaner. Oder lateinisch übersetzt aufs Deutsche, die Brüder, die minderen Brüder. Weil sie nichts hatten. Sie waren arm. Sie haben diese Armut Jesu ganz bewusst zu ihrem Lebensstil erhoben. Diesem Franz hat Jesus etwas gesagt in seiner Jugendzeit. Franziskus, geh hin und stelle mein Haus wieder her. Das, wie du siehst, schon ganz verfallen ist. Und Franz, zack, nimmt prompt den Angriff, geht in den Wald und da ist die verfallene kleine Kapelle San Damiano und er baut sie wieder auf. Mit seiner eigenen Händekraft baut er an dieser Kapelle Wochen und Monate und Jahre, bis sie wieder in Glanz erstrahlt. Ein Gotteshaus wieder. Irgendwie mit den Jahren hat Franz verstanden, dass Jesus noch viel mehr im Blick hatte als ein marodes Gebäude. Er hat verstanden, dass Jesus damals in seiner Jugendzeit schon davon gesprochen hat, dass die Kirche, die katholische Kirche erneuert werden sollte, weil sie durch das Schielen nach Reichtümern, durch das Anbändeln an die politische Macht auf ganz schwierige Abwege geraten ist. Nur hätte damals Franz gehört, du bist der Erneuerer der Kirche, hat er gesagt, ah, nicht mit mir, das ist mir viel zu groß. Das kann ich nicht. Aber er hat sich zugetraut, eine verfallene Kapelle in einem Wald wieder aufzubauen. Das konnte er. Dafür hat er Zeit und Kraft gegeben. Und wisst ihr, Jesus ist dann so liebevoll und so klar, dass er ihm sagt, du lernst an dieser Waldkapelle ganz Wesentliches. Ich habe Zeit mit dir. Und später wurde dieser Franz dann diese einflussreiche Persönlichkeit in der katholischen Kirche, die tiefgreifende Veränderungen auslösen durfte. Diese neue Qualität, nicht nur eine kleine Kapelle im Wald, sondern die Erneuerung einer Kirche. Neue Qualität, wenn das Reich Gottes kommt. Diese beiden Gleichnisse sind Ermutigung und Verheißung zugleich. Achtet auf das Geringe und investiert doch da hinein, auch wenn es jetzt so klein und so unbedeutend aussieht. Lass dich nicht entmutigen, sondern lerne mehr und mehr auf die leise Stimme des Heiligen Geistes zu hören, wie der Franz es getan hat. Übrigens, Gehorsam heißt, ich lerne hinhören und tue es dann. Mit dem Hören beginnt alles. Und es ist Jesus, der sein Reich baut, nicht wir. Wir sind dafür zu ungeschickt, zu begrenzt. Aber er weiß, was er tut. Damit sind wir beim zweiten Gedanken. Beide Gleichnisse beleuchten unterschiedliche Aspekte des Reiches Gottes, Aspekte, die sich ergänzen. Schauen wir uns das gleich ein bisschen genauer an. Wenn das Reich Gottes wächst, dann entsteht etwas völlig Neues. Dieses Gleichnis vom Senfkorn beschreibt einen Baum. Da steht er, der Baum. Er war vorher nicht da, jetzt ist er da. Und ihr Lieben, ich denke, dass das ein Bild sein kann für die Gemeinde. Wo Reich Gottes Kraft gewinnt, entsteht Gemeinde. Wo Jesus ist, entsteht Gemeinde. Eine Gemeinschaft von Menschen, deren Mittelpunkt er ist. Das ist wie die sichtbare Bibel für die Welt, die Bibel nie anfassen würde. Aber uns sehen sie. In unserem Leben können sie lesen. Auf unsere Worte können sie hören. Und dieser Baum, er steht da. Und dieses Gleichnis ist so schön. Ne? Dann wächst der Baum und er wird bevölkert. Dann kommen die Vögel und die bauen darin Nester. Die fühlen sich da zu Hause. Die haben da einen Ort zum Leben. Und Jesus spricht hier von einem ganz, ganz wesentlichen Aspekt von Gemeinde. Neben der Anbetung Gottes, ein Schutzraum für andere zu sein. Wo sie zu Hause sein können. Wo sie sich sicher fühlen können. Ein Platz zum Leben. Die Vögel, die haben ihre Nester gebaut. Die sind nicht da rein und wieder raus, sondern die haben sich da wohlgefühlt. Und ich glaube, dass dieses Bild von Gemeinde eigentlich das ist, was wir uns so erträumen. Wir kommen in die Gemeinschaft hinein und wir fühlen uns wohl, weil wir alle unseren Platz haben. Und wir wissen, in der Realität sieht es manchmal nicht ganz so gut aus. Aber wir wollen das. Wir investieren da hinein. Und wir nehmen wieder einen Anlauf. Und es ist gut. Es ist ein Aspekt des Reiches Gottes. Jesus spricht hier von dieser Kommenstruktur. Die Vögel kommen, der Baum steht, die Vögel kommen. Das zweite Gleichnis beleuchtet einen anderen Aspekt. Das Bild ist hier ein anderes. Während der Baum ein Baum bleibt, löst sich der Sauerteig völlig auf. Der wird erst reingeknetet in das Mehl und dann kannst du nicht mehr unterscheiden. Aber der Geschmack wird anders. Die Atmosphäre verändert sich. Eine Gesellschaft wird durchdrungen. Ein wenig Sauerteig hat große Auswirkungen. Und das ist doch das, ihr Lieben, was uns Jesus auch mit unserer Vision direkt vor die Füße legt, weil er sagt, ich weiß, ihr Lieben, der erste Aspekt mit dem Baum und alle kommen und fühlen sich wohl, das ist so gut, darin lebt ihr, das ist toll, das macht ihr gut. Aber ich möchte, dass ihr meinen zweiten Aspekt nicht vergesst, hinzugehen zu den Menschen, die Welt zu verändern. Ups, Welt verändern? Also, wir sind keine Weltveränderer, kriegen doch unser Leben schon nicht mehr verändert. Und Jesus würde sagen, doch, Welt verändern. Nichts weniger als das will ich, darum bin ich gekommen. Bevor nur alle anfangen, nee, das können wir nicht, hören wir weiter zu, was Jesus sagt. Es ist sein Anspruch, diese Welt zu verändern. Und mit unserer Gemeindevision, dieser Leuchtturm, dieses Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern, da möchte er uns diesen Aspekt seines Reiches vor Augen führen. Geh-Struktur, nicht komm, sondern geh. Und beides gehört zusammen. Ihr Lieben, jetzt gleich nach meiner Predigt werden wir das Leitungsteam für den Bereich Gebet einsetzen und segnen. Und ich freue mich total, es ist endlich soweit. Ich freue mich riesig. Und ich freue mich nicht nur, weil es die richtige Zeit ist und dringend nötig, sondern weil es auch die Geschwister sind, die offensichtlich dazu berufen sind. Was für ein Segen ist das, wenn Gott beruft und wir vollziehen nach, was er schon in die Herzen gelegt hat. Weil das nun zu diesem Sauerteig-Gleichnis passt, möchte ich euch ein paar Dinge einfach noch mitteilen und mit euch teilen, die uns in all den Gesprächen von unserem gemeinsamen Gebet, in diesem Prozess bis zu dieser ins Leben Rufung dieses Bereichs Gebet begleitet haben, möchte ich ein paar Gedanken Anteil geben. Wir träumen neben anderem von kleinen Gebetsgruppen, die sich gemeinsam treffen, weil die Geschwister eine Leidenschaft haben. Ein großes Thema, was auf dem Herzen brennt, oder ein kleines. Aber nicht für die ganze Welt und alles immer beten, sondern sagen, das ist mein Thema, das ist unser Thema und lass uns hier den Herrn bestürmen, lass uns hier beten und lass uns das nicht nur tun, indem wir uns alle 2 Wochen hier in einem kleinen Gebetsraum treffen, sondern lass es uns tun, indem wir auch hingehen zu den Menschen und in die Situation, für die wir beten. Eben das ist der Punkt, dass wir uns nicht zurückziehen und sagen, in unserem Kämmerchen beten wir, sondern sagen, wie der Sauerteig, wir müssen rein in die Welt, rein in die Situation, hin zu den Menschen und dort beten. Ich glaube, es ist ganz schwierig, etwas oder jemanden lieb zu gewinnen, was weit weg ist. Da ist das dann eher so ein nichtssagendes Bekenntnis. Ja, wir haben die Menschen lieb. Aber bis diese Person nicht vor mir steht und bis ich es nicht ertrage, dass sie so anders ist als ich, bleibt diese Art von Liebe nur ein leeres Wort. Es ist etwas anderes, ein Anliegen vorzutragen oder mit jemandem die Last zu teilen. Wie kann das nun konkret aussehen? Da möchte ich euch nur ein paar kleine Beispiele geben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ich werde auch gleich noch sagen, warum das so ist. Es könnte ja sein, dass es unter uns 1, 2, 3 Leute gibt, vielleicht haben sie selber gerade Kinder, die sagen, Mensch, Familien und Kinder, das ist so mein Anliegen. Wenn ich das so mitkriege, was in meinem Umfeld ist, wenn ich das so mitkriege, wie diese Gesellschaft sich entwickelt, ich möchte darum beten, dass Jesus in die Familien hineinkommt, dass wieder mit ihm Hoffnung, Versöhnung, Halt und Heilung und Frieden und Wertschätzung und Konfliktkultur in Familien kommt. Wie wäre es, wenn 2 oder 3, die dieses Anliegen haben, sich einfach finden und sagen, okay, neben dem, dass wir hier in der Kirche beten, wo es schön, warm und kuschelig ist, trauen wir uns auch mal raus. Wir nehmen mal unsere Kinder mit und gehen mal auf den Spielplatz. Und dann setzen wir uns da hin und wir beten und wir gucken, ob wir mit den Leuten in Kontakt kommen. Und vielleicht ist da eine Mutter oder ein Vater, mit dem kommt man ins Gespräch und irgendwann stellt man fest, der hat ja echt eine Not und man kann ihm vielleicht ein liebes Wort sagen. Man kann ihm vielleicht sagen, du, wir beten für dich. Und in 3 Wochen trifft man sich wieder und kann nachfragen. Und ich wäre echt neugierig, was Jesus aus sowas macht. Versteht ihr, dieses Reich Gottes in Dynamik zu denken. Nicht sagen, wir machen das jetzt hier als Programmpunkt, sondern wir lassen das Herz sprechen. Und der Herr lässt etwas wachsen. Oder du hast das Thema Schule auf dem Herzen, was für die Gesellschaft von eminenter Bedeutung ist. Und wir wissen alle um diese großen Notsituationen. Was die Lehrer, den Lehrermangel anbelangt, was das Verhalten und die Lernfähigkeit der Schüler anbelangt. Es ist eine Krisensituation. Vielleicht, wenn du dieses Thema auf dem Herzen hast und du schulfähiges Kind hast, sagst du, okay, mein Gebet heißt auch, ich lasse mich mal als Elternvertreter wählen. Ich ziehe mich da nicht zurück, sondern ich gehe einen Schritt nach vorne. Damit ich spüren kann, hören kann, mit drin bin, was bewegt die Lehrer, was bewegt die Schüler. Damit wir so beten können und wir offen sind für das, was der Herr uns vielleicht zeigt. Wer weiß, was daraus entsteht. Oder du bist jemand, der sagt, na, ich möchte gerne für die Politiker beten, die haben so ein echt schweres Los. In einer Zeit, wo so vieles kippt, wo so vieles auch in die Extreme geht, möchte ich gerne für die beten, die Verantwortung tragen und dazu noch bereit sind, das zu tun. Wunderbar. Vielleicht ist es gut, dann unserer Stadtbezirksbürgermeisterin einen Brief zu schreiben, zu sagen, sehr geehrte Frau so und so, wir beten gerne für Sie und für die Anliegen unseres Stadtbezirks Zehlendorf. Wir sind bereit dazu, bitte geben Sie uns Informationen, wir möchten es gerne für Sie tun. Vielleicht ist es auch gut, direkt ins Rathaus zu gehen und Kontakt aufzubauen. Und vielleicht entsteht irgendwann in einem Rathaus ein Gebetskreis. Keine Ahnung. Oder dir liegt unser Kiez am Herzen, die Gewerbetreibenden, die hier unterwegs sind, die Atmosphäre in unserem Kiez. Du möchtest dagegen beten, dass die Clan-Familien mehr und mehr Einfluss gewinnen. Das kann man wunderbar machen, man kann die Straße hoch und runter laufen, immer mal in die Geschäfte reingehen, Hallo sagen, sich kurz vorstellen, sagen, ich komme von der Kreuzkirche, ich würde gern beten für Sie. Wofür darf ich denn beten? Und irgendwann, wenn man Kontakt hat, kann man die Leute einladen zu unseren Festen, kann ihnen auch Eindrücke weitergeben, die man im Gebet hatte. Versteht ihr denn so, ist das nicht mehr eine Gebetszelle in der Kirche, sondern so wird das wie ein Sauerteig, der plötzlich hineinreicht in die Beziehung von Menschen, in unsere Gesellschaft, in unser kleines Umfeld. Sauerteig. Und man kann vieles anderes noch sich vorstellen. Ob man für Israel betet in einer Situation, ob man für die Ukraine betet, ob man für die Leiter betet oder Gebetsspaziergänge macht, ist alles eigentlich egal, wenn es denn aus dem Herzen kommt. Und wenn wir dem Heiligen Geist Chance geben, da etwas hochzuholen, was er in uns hineingelegt hat. Das wäre für mich eine Gebetskultur mit praktischen Folgen. Ihr Lieben, ich möchte zum Schluss nochmal unterstreichen, das ist jetzt kein Programm, was wir auflegen. Es geht uns nicht darum, dass man so eine Liste von möglichen Gebetsthemen mal erarbeitet, möglichst lückenlos alle 780 Punkte. Und man sagt, wer von euch ist für welches Anliegen? Es geht nicht darum, etwas zu organisieren, so wie wir Menschen das tun. Wir können einen Toaster bauen. Eine Nebenbemerkung, es ist schon auffällig, dass Jesus kein einziges Beispiel aus seinem Spezialgebiet genommen hat. Jesus war Zimmermann. Also damals waren die Zimmermänner die, die die Häuser gebaut haben. Der wusste, was es heißt, ein Haus zu bauen. Ich habe so eine Achtung vor Jesus. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich einen Dübel in die Wand haue, tut mir der Dübel leid. Aber Jesus wusste das und er hat nicht ein Beispiel aus seinem Hauptthema genommen von Beruf her. Warum? Weil das Reich Gottes nicht zusammengewerkelt wird. Wir sagen mal, das Reich Gottes bauen, aber eigentlich ist das Quatsch. Wir können es nicht bauen. Es ist kein Bausatz für einen Toaster. Es ist etwas, was wächst. alles in Gottes Schöpfung wächst. Wir Menschen, wir bauen. Gott lässt wachsen. Und er hat diesen Bauplan, wieder so ein schönes technisches Wort, ne? DNA, Bauplan, hat Gott in seine Geschöpfe gelegt, in jede einzelne Zelle deines Körpers. Und zwar bei jedem Lebewesen. Das heißt, das, wozu Gott dich berufen hat, hat er in dein Herz schon geschrieben. Es geht uns bei dieser Vision oder bei diesem Gedanken oder bei diesem Traum von Gebetsgruppen gar nicht darum, ein Programm abzuspulen oder aufzubauen, sondern dem nachzuspüren, wo hat der Herr in dein Herz schon was hineingelegt. Und dem dann zu folgen. Franz von Assisi hörte auf Gott. Dann hat er was ganz Verrücktes gemacht, eine Kapelle im Wald zusammengeschraubt. Und Jahre später hat er erlebt, wie Gott eine Kirche verändert und aufgeweckt hat. Durch ihn, den armen Franz. Also nicht arm im Sinne von bemitleidenswert, sondern finanziell arm. Hinhören und tun, was Gott sagt. Das sind diese beiden Gleichnisse, Sauerteig und Senfkorn. Und vielleicht sitzt du jetzt heute hier und sagst, na, ist ja schön gut, aber irgendwie trifft das alles nicht so auf mich zu. Du könntest auch beten, dass diese Berufung, die der Herr verteilt hat, dass sie zum Leben kommen. Und noch etwas, kann ich euch gewinnen, dass ihr die Geschwister, die den ganz anderen Aspekt des Reiches Gottes im Herzen tragen als ihr selbst, dass ihr die im Gebet unterstützt. Also die, die sagen, ich bin so ein Typ, ich bin so eine, wie so eine Henne, ich versammle alle unter mir und es ist total schön, dass ihr bewusst sagt, und ich segne die Geschwister, die es nach draußen zieht, die da beten gehen, die draußen versuchen, das Evangelium weiterzubringen und andersherum. Dass wir das in den Blick nehmen, was nicht unseres ist. Kann ich euch dafür gewinnen? Das war meine Botschaft für heute. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille haben und mit dem Herrn im Gespräch sein und dann geht's weiter.